Das System der kleinen Gruppen. Als Leutnant musste er Rekruten ausbilden, insgesamt 40 Mann seiner Kompanie. Er gab den Unterricht zunächst, wie üblich, für alle gleichzeitig. Doch bald merkte er, dass sich damit die Initiative der einzelnen Soldaten nicht wecken ließ. Die Kompanie war ein anonymer Haufen von Befehlsempfängern und reagierte gleichsam wie eine Maschine auf Knopfdruck. Perfekt, teilnahmslos, ohne mitzudenken. Tagelang überlegte er, wie das zu ändern sei. Dann hatte er eine Idee. Er löste die Kompanie in 6 Kleingruppen zwischen 5 und 8 Mann auf, in sogenannte Patrouillen, und bestimmte jeweils einen besonders befähigten Soldaten aus der Mannschaft zum Patrouillenleiter. Diesen insgesamt 6 Patrouillenleitern, die ihrerseits wieder eine Kleingruppe bildeten, gab er mehrmals wöchentlich Kurzunterricht. Aufgabe der Leiter war es dann, die Mitglieder der Kleingruppe zu schulen. Bei Manövern erwies sich die Kompanie des Leutnants Baden-Powell stets als besonders erfolgreich. Sie operierte nicht geschlossen in ihrer ganzen Mannstärke, sondern in Kleingruppen, deren Leiter zwar von den Grundzügen des gemeinsamen Einsatzes informiert waren, aber nach eigenem Ermessen der Situation entsprechend entscheiden durften. Der Erfolg war so überzeugend, dass BP anlässlich einer Offiziersbesprechung aufgefordert wurde, sein System der Kleingruppen zu begründen. Zeit für eine Zwischenbemerkung. Das System der kleinen Gruppen, von BP erstmals eingeführt, ist heute die pädagogische Keimzelle der Pfadfinderei. Eine Methode der Jugenderziehung, die Pädagogen und Psychologen als vorbildlich und erfolgsversprechend bezeichnen und zur Nachahmung empfehlen. Die Frage drängt sich auf: Kann eine Methode militärischer Ausbildung auch der Erziehung junger Menschen dienlich sein? Noch dazu junger Menschen, die als Mitglieder der internationalen Pfadfinderbewegung ausdrücklich dem Frieden verpflichtet sind? Wie lässt sich das vereinbaren? Fragen dieser Art werden noch öfters auftauchen im Laufe der abenteuerlichen Lebensgeschichte von BP, denn er hat in der Tat viele Erfahrungen seiner Militärzeit übernommen und in abgewandelter, teils völlig neu gestalteter Form der Pfadfinderei zugrunde gelegt. Freilich erst viel später, nachdem er aus dem Militärdienst ausgeschieden war, auf eigenen Wunsch, um sich nur noch der Jugenderziehung zu widmen. Den Gegensatz von Pfadfinderei und Militarismus hat BP in einer Zeichnung dargestellt. Auf der einen Seite hocken Pfadfinder am offenen Feuer, auf der anderen Seite kommandiert ein Einschleifer exerzierende Rekruten. Mit der Pfadfinderei, so BP, ist keine militärische Auffassung verbunden, aber das Friedenspfadfinden umfasst die Eigenschaften des Grenzmannes in den Kolonien, Findigkeit, Selbstvertrauen und die vielen anderen Eigenschaften, die ihn zum Mann unter Männern machen. Diese Eigenschaften hat BP in den Kolonien erlebt, erlernt und geschult. Und deshalb ist die Militärzeit in den Kolonien ein so wichtiger und aufschlussreicher Abschnitt in der Lebensgeschichte von Baden-Powell. Deshalb spielt sie eine so große Rolle für die Entwicklung seiner Ideen. Deshalb ist es interessant zu hören, was BP an einem Spätsommertag des Jahres 1878 gelegentlich einer Offiziersbesprechung in Lucknow, über sein System der Patrouillenausbildung zu berichten hatte. Also sagen Sie, Leutnant Baden-Powell, was ist der Sinn der kleinen Gruppen? Fragte der Regimentskommandeur. Die Besprechung fand in einer Kantine statt. Der riesige Saal war vorübergehend für die Mannschaften gesperrt und fast leer. Nur an einem Ecktisch hatten sich die Garnisonsoffiziere gruppiert. Der Kommandeur saß am Tischende unter einem Porträt der Königin Victoria. Rauchschwaden hingen in der Luft. BP erhob sich. Der Hauptzweck des Kleingruppensystems ist es, möglichst vielen Soldaten möglichst viel Verantwortung zu übertragen. Jeder Einzelne ist verantwortlich, dass seine Patrouille eine gute Patrouille ist. Die Gemeinschaft der Patrouille trägt Verantwortung dafür, dass jeder Einzelne ein tüchtiges Patrouillenmitglied ist. Jeder kennt die Stärken und die Schwächen des anderen und die Mitglieder erziehen sich gegenseitig. Ist das alles? Das Kleingruppensystem entwickelt bei jedem Mitglied die Fähigkeit, selbstständig zu denken und Initiative zu ergreifen. Jeder hat ein gewichtiges Wort mitzureden. Das letzte Wort freilich hat der Patrouillenführer. Die Patrouillenführer stammen aus der Mannschaft wie alle anderen Mitglieder der Kompanie. Nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie einen Patrouillenführer aus? Ich überlege mir Folgendes. Falls die Mitglieder einer Kleingruppe aus ihren Reihen den Patrouillenführer wählen dürften, wen würden sie dann wählen? Die Antwort ist klar. Sie würden den wählen, der ihnen am meisten imponiert, der ihnen ein bisschen überlegen ist. Diesen Mann beauftrage ich mit der Patrouillenleitung. Er wird von mir persönlich geschult. Seine Aufgabe ist es, entsprechend die Patrouillenmitglieder auszubilden, mit denen er wiederum persönlichen Kontakt hat. Wie er das macht, ist seine Sache. Ich gebe ihm völlig freie Hand. Sie geben ihm völlig freie Hand, Leutnant Baden-Powell? BP nickte. Ja, Sir. Will noch jemand ein Bier? Die Stimme des Kantinenwirts, laut und bestimmend, drang durch den Raum. Alle blickten ihn an. Er stand da, einen großen Krug mit Bier in der Hand. Leere Gläser überall. Die Offiziere, gespannt auf das weitere Gespräch, winkten ab. Einer rief Ruhe. Der Kantinenwirt zog sich zurück, verärgert über diesen BP, dem auch jetzt wieder das Geschäft verdarb. Sie geben also den Patrouillenführern, die als Führungskräfte nicht geschult sind, völlig freie Hand. Werden die Patrouillenführer den Anforderungen gerecht? Können sie sich durchsetzen? Bisher habe ich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Da jeder Verantwortung trägt, ist er bestrebt, ein gutes Beispiel zu bieten und Vorbild zu sein. Und damit wächst er in die Rolle als Patrouillenleiter hinein. Er gewinnt schnell Übung und Erfahrung, die ihn befähigt, seine Gruppe verantwortungsbewusst zu leiten. Er ist von mir angehalten, darauf zu achten, dass nicht nur 2 oder 3 Patrouillenmitglieder glanzvoll ausgebildet werden, sondern alle. Ziehen denn alle mit? Es gibt doch überall Drückeberger. Alle ziehen mit, eben deshalb, weil in der kleinen Gruppe jeder die Verantwortung dafür trägt, dass die Gruppe gut ist. Drückeberger sind eher zu befürchten, einen anonymen Haufen von 40 Mann, die, ohne mitzudenken, ohne Verantwortung mitzutragen, dem Befehl eines einzigen und persönlich an der Spitze stehenden Kompaniechefs gehorchen. Der Kompaniechef ist immerhin ein ausgebildeter Leutnant, Absolvent eines Offizierslehrgangs. Was, wenn der Patrouillenführer, unausgebildet wie er ist, einen Fehler macht? Fehler sind ausdrücklich erlaubt. Was sagen Sie da? So, auch Generale machen Fehler, also darf auch ein Patrouillenführer gelegentlich einen Fehler machen. Es war ruhig im Raum, peinliche Pause. Einige Offiziere schauten sich nach dem Wirt um. Sein lärmender Auftritt mit dem Bierkrug wäre jetzt angenehm, würde die Atmosphäre entspannen. Doch nun, da man ihn brauchte, ließ er sich nicht blicken. Der Regimentskommandeur zog eine Augenbraue hoch. Dann brach er das Schweigen. »Sie sagten, Leutnant Baden-Powell, dass Sie Fehler ausdrücklich erlauben?« »Ja, ich sage jedem Patrouillenführer, entscheiden Sie in eigener Verantwortung und haben Sie keine Angst, einen Fehler zu machen.« Wieder war es still in der Kantine. Nach einer Weile ließ sich BP vernehmen, »Ich pflege den Patrouillenleitern auch zu sagen, ein Mann, der noch keinen Fehler begangen hat, hat noch nie etwas getan.« Dieser Ausspruch stammt, wie Sie wissen, Sir, nicht von mir, sondern von Napoleon. Ein Reitpferd, das kein Futter braucht. Nach 2 Jahren bekam BP Heimaturlaub, der vor allem der Erholung dienen sollte, denn die unablässige Aktivität während und nach der Dienstzeit hatten ihm sehr zugesetzt. Am 6. Dezember 1878, auf den Tag genau 2 Jahre nach seiner Ankunft, reiste er wieder an Bord der Serapis von Bombay aus nach London. Gleich nach seiner Ankunft fiel ihm auf, dass die bisher üblichen Hochräder, vorsintflutliche Fahrräder mit riesigen Vorderrädern und winzigen Hinterrädern, nicht mehr zu sehen waren. Dafür gab es jetzt sogenannte Niederräder mit Freilauf, Rücktrittbremsen und fast gleich hohen Rädern, die, seit 2 Jahren fabrikmäßig produziert, das Stadtbild bestimmten. BP kaufte sich sogleich ein solches Rad und strampelte häufig durch London. Das Fahrrad in der Großstadt ist wie ein Reitpferd in der Wildnis, sagte er einem Freund. Es ermöglicht, große Strecken schnell zurückzulegen, mehr zu erleben und mehr zu sehen. Und der Vorteil dabei, das Fahrrad ist ein Reitpferd, das kein Futter braucht. Mit seiner Mutter und den Geschwistern besuchte er Konzerte und Theater. Besonders angetan war er von dem damaligen Erfolgsstück Die Piraten von Penzance, einer musikalischen Komödie, die er sich gleich mehrmals ansah. Er besorgte sich Noten und Textbuch, denn er plante eine Inszenierung für die Soldaten von Lucknow. Dort war zu dieser Zeit keinem zum Theaterspielen zumute, denn im benachbarten Afghanistan war Krieg ausgebrochen und in Lucknow herrschte ständige Alarmbereitschaft. In den Londoner Zeitungen las BP, dass aufständische Afghanen im Mai 1879 den britischen Konsul von Kabul, seine Frau, seine Kinder und das gesamte Konsulatspersonal umgebracht hatten. Es kam zum Krieg, zur Auseinandersetzung nach strategischen Methoden höchst unterschiedlicher Art. In Bergen verborgen, überfallartig aus dem Hinterhalt angreifend, zugleich sich wieder in Verstecke zurückziehend. So setzten Partisanen den britischen Truppen zu. Die Kolonialoffiziere, von solchem Scharmützelkrieg irritiert, konnten ihre auf Militärakademien einstudierte Taktik nicht ausspielen und suchten deshalb die offene Schlacht. Tatsächlich gingen die Afghanen darauf ein und nach wenigen Tagen wurden sie bei der Schlacht von Shahrazia nach allen Regeln europäischer Kriegskunst besiegt. Der Friede war hergestellt, für kurze Zeit aber nur. Denn im Juli 1880 riefen die Afghanen den Heiligen Krieg aus und kurz darauf schlugen sie, nunmehr konsequent nach ihren Partisanenmethoden kämpfend, unablässig improvisierend, die nach Strategievorschriften operierenden und von ihrer Taktik gleichsam gefesselten Briten bei der Schlacht von Maiwand. Lord Roberts, der Befehlshaber in Afghanistan, sah keine andere Chance als den Rückzug nach Süden zur stark befestigten Garnisonsstadt Corcoran, unweit von Kandahar, nahe der indischen Grenze. Die Afghanen blieben ihm auf den Fersen, griffen bei Nacht und Nebel an, stellten Fallen und brachten die Briten während des legendär gewordenen Höllenmarsches dermaßen in Bedrängnis, dass Lord Roberts sich entschließen musste, berittene Eilboten nach Corcoran vorauszusenden mit dem Auftrag, von dort telegrafisch den britischen Oberbefehlshaber im Londoner Kriegsministerium, Lord Wolseley, um Hilfe zu bitten. Zu dieser Zeit startete BP, inzwischen 23 Jahre alt, von London aus per Schiff nach Bombay, wo er am 5. Oktober 1880 eintraf und mit der Schmalspurbahn sogleich nach Lucknow weiterreiste. Er freute sich auf seine Kameraden, doch die Garnison war verwaist. Keine parandierenden Soldaten, leere Unterkünfte, kein Gewehr aus den Pferdestallungen, keine Kanonen. Nur einige Offiziere, die aus dem Bungalow des Regimentskommandeurs auf ihn zukamen. Einer, ein Major, den er noch nie gesehen hatte, trat ihm entgegen und wartete es gar nicht ab, bis sich BP vorgestellt hatte. »Sind Sie Leutnant Baden-Powell?« »Ja, Sir.« »Haben Sie nicht unser Telegramm in Bombay erhalten?« »Nein, Sir. Sie haben Befehl, unverzüglich nach Afghanistan zu reiten. Es ist sehr dringend.« »Sir, ich werde den Befehl sofort ausführen, aber ich bitte um Informationen über die gegenwärtige Lage.« Vor 3 Wochen kam ein telegrafischer Befehl von Lord Wolseley. Das 13. Husarenregiment hat sich unverzüglich nach Afghanistan zu begeben. Zur Deckung des Rückzugs unserer bei der Schlacht von Maiwand geschlagenen Truppen und zur Sicherung der Garnison in Corcoran. Dort werden sie erwartet und weitere Befehle erhalten. Wir haben übrigens einen neuen Regimentskommandeur, Oberst Baker Creed Russell. Es ist sein persönlicher Wunsch, sein Befehl, dass sie auf dem schnellsten Weg zu ihm stoßen. Oberst Baker Creed Russell? Ich kenne ihn nicht. Aber er kennt Sie. Alright, ich reite so schnell wie möglich ab.
Einsamer Ritt nach Afghanistan. Sein Schritt hallte in sauber gepflegten Stallungen. Die Boxen waren leer. Erst als er um eine Ecke trat, sah er am Ende einer langen Stallgasse seine 3 Pferde. Den stämmigen Dienstesel, den Ratten Dick und die Fuchsstute Sandra. Sein 2. Privatpferd aus indischer Zucht. Sie spitzten die Ohren, starrten ihn aufmerksam an, erkannten ihn und begannen zu wiehern und zu schnauben, die Köpfe zu werfen und mit den Hufen zu scharren. BP klopfte ihre Hälse, kraute Stirn und Nüstern und stellte sich daneben Dick, hob seinen Arm salutierend zum Gruß und siehe. Der Rappe tänzelte, trappelte mit den Vorderhufen, zögernd vorerst, als wollte er überlegen, und auf einmal reckte er sich mit hochfliegender Mähne auf den Hinterbeinen empor. Er hatte den einstudierten Zirkustrick noch nicht verlernt. Pipi entschloss sich, Dick zu reiten und Sandra als Packpferd mitzunehmen. Denn diese beiden, für Polo und Pigsticking trainiert, waren schneller und wendiger als sein Dienstpferd und boten mithin größere Chancen, bei Zusammenstoßen mit Rebellen im Felsgewirr des afghanischen Hochlandes zu entkommen. Als er auf seinen Bungalow zuschritt, liefen ihm seine beiden kleinen Freundinnen entgegen, die vor 4 Jahren, als er erstmals in Lucknow eingetroffen war, sich unter seinem Bett versteckt hatten. Wir halfen ihm, sein Zeug in Packzettel zu verstauen, wird die Jüngere später erzählen. Wir waren traurig, aber wir lachten vorerst, denn er war fröhlich, machte Witze, pfiff und sang lustige Lieder. Als er dann mit Dick und seinem Packpferd aus der Garnison hinausritt, mussten wir weinen. Pipi hatte keine Schwierigkeiten, den Weg zu finden. Deutlich war die Fährte des 13. Husarenregiments in den Erdboden eingegraben. Hufspuren und Radspuren von Kanonen und Proviantwagen bildeten eine Art Karrenweg, der sich nordwestlich durch das Gangestal hinzog und dann, in genaue Westrichtung abschwenkend, quer durch das Tiefland des Indus unmittelbar zur afghanischen Grenze führte, wo es sogleich über steinige Gebirgspfade bergauf ging. Die Spuren des Regiments waren jetzt nur noch undeutlich erkennbar. Afghanistan, etwa 65.000 Quadratkilometer groß, ist ein Hochland, zwischen 2.000 und 3.000 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, mit Steinwüsten, Sandwüsten, dürftig bewachsenen Steppen, Flüssen, Seen und zerklüfteten, teils schneebedeckten Gebirgszügen. Pipi sah gelegentlich Gazellen flitzen, Steinböcke wie steingemeißelte Statuen auf Felsklötzen stehen und Schafe grasen, riesige Herden, die von Hirtenhunden und berittenen Schäfern umkreist wurden. Afghanische Schafwolle und Felle sind heiß begehrt in aller Welt, besonders die zu Mänteln verarbeiteten Persianerfelle der Karakul-Schafe. Das Gras wächst so dürftig, dass es schnell abgefressen ist und die Herden von einem Weideplatz zum anderen getrieben werden müssen. Man spricht von Wanderviehzucht. Die Hirten sind Nomaden. Tagsüber war Stille, nur gelegentlich Windgesäusel oder Gewimmer des Sturms zwischen den Felsen. Doch bei Einbruch der Dunkelheit begann das Geheul und Geschrei der Schakale, Wölfe, Hyänen, Bären und Schneeleoparden, die im Finsteren um Schafherden herumstrichen, aber kaum Gelegenheit bekamen, Beute zu machen. Denn die Hirtenhunde, auf Kampf dressiert, witterten Eindringlinge meist rechtzeitig, formierten sich zu Rudeln und schlugen zu, mit kehligem Gebell angreifend in die Flucht. Wenn ein Räuber doch einmal schneller war, dann gellte der Todesschrei eines Schafes, gefolgt von völliger Stille. Erst nach einer Weile schwoll der nächtliche Lärm wieder zur ursprünglichen Lautstärke an. Häufig wurde Pipi nachts von seinen Pferden geweckt. Die Witterung von anschleichendem Raubzeug in die Nase bekommen hatten und zu schnauben, zu tänzeln und mit den Hinterhufen ins Leere zu schlagen begann. Geängstigt von irgendeiner Gefahr, die ganz in der Nähe sein musste, aber nicht zu hören und zu sehen war. Pipi blieb dann wach. Mit dem Revolver in der Hand, das Gewehr griffbereit, in die Dunkelheit horchend, nach Schatten spähend. So saß er vor dem Zelt, bis die Landschaft aus der Dämmerung heraustauchte und die ersten Sonnenstrahlen schließlich den Spuk verjagten. Tagsüber blieb das Raubzeug meist außer Sichtweite. Nur hin und wieder sah er graue Gruppen in der Ferne. Einmal kam ihm ein afghanischer Reitertrupp entgegen. Hochgewachsene Gestalten mit dunklen Gesichtern, langen Haaren und weißen Gewändern, wie er in einem Brief an seine Mutter schreibt. Pipi zeigte ihnen, den Militärinstruktionen entsprechend, seine beiden Handflächen und gab damit zu erkennen: »Ich habe keine Waffen in meinen Händen. Ich will euch nicht angreifen.« Die Afghanen betrachteten ihn schweigend und signalisierten schließlich ihrerseits mit offenen Händen friedliche Absichten. Sonst waren, abgesehen von Hirten, keine Menschen zu sehen. Ein einsamer Ritt, 4 Wochen lang.